Heute ist der 1. Oktober. Das letzte Quartal dieses Jahres hat somit begonnen. Und ich weiß nicht, wie du es hast, so mit Daten im Jahr, mit Zeitpunkten, mit Zeiten. Ich denke schon, dass es eine Bedeutung hat, in welchem Monat wir sind, welcher Tag gerade ist. Der Herr möchte, dass wir diese Dinge wahrnehmen und ernst nehmen. Wir haben jetzt noch in diesem Jahr noch 3 Monate, die uns verbleiben. 3 Monate. Bist du nicht auch erstaunt, wie schnell dieses Jahr wieder vorbeigegangen ist? Wie schnell dieses Jahr seine Bahnen gezogen hat? Und jetzt stehen wir schon wieder kurz vor Weihnachten. Ich bin mir relativ sicher, wenn du nächste Woche in die Läden gehst, da stehen dann schon wieder die Sammichläuse, die Schokokläuse rum. Und die Lebkuchen kannst du jetzt schon kaufen in der Migros. Das geht schnell. Und wenn du dir Dinge vorgenommen hast für dieses Jahr, vielleicht auch Dinge, die sich noch nicht erfüllt haben, wo du eine Vision entwickelt hast, wo du dich festgelegt hast am Anfang des Jahres, oh, ich möchte gerne, Herr, dass in diesem Jahr dies und jenes passiert. Wenn du solches getan hast, dann halte fest daran, du hast noch 3 Monate Zeit. Vielleicht wirst du nicht das ganze Ziel erreichen, aber lieber ein Teilziel erreichen als gar nichts. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir haben jetzt noch 3 Monate in diesem Jahr und dann kommt 2007. Und wer weiß, was 2007 bringen wird? Gutes. Ja, ein Baby für manche, Amen. Für manche wird es auch das Jahr noch so weit sein. Auch das sind Ziele, auch das sind Dinge, die geschehen sollen und müssen und werden. Und wir haben auch und brauchen natürliches Wachstum hier in der Gemeinde. Nun, wir haben ja den ganzen Sommer lang eigentlich uns ein bisschen an der Oberfläche bewegt, so mit diesen sogenannten Rohschinken- und Melonenpredigten. Leicht bekömmliche Kost, nicht zu tief. Aber ich habe euch auch gesagt, es geht weiter mit dem Königreich Gottes. Und ich denke, jetzt, wo es so auf den Herbst zugeht und für den Rest dieses Jahres, können wir noch einmal richtig in dieses Thema eintauchen. Das Königreich Gottes. Wir haben 8 Predigten darüber bereits gehabt und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin begeistert über dieses Thema. Dieses Thema beschäftigt mich. Ich verstehe selbst mehr und mehr davon, was es bedeutet, im Königreich zu sein, das Königreich für mich wirken zu lassen. Dieses Prinzip, diese Prinzipien, diese Grundlagen, diese Basis des Königreiches in meinem Leben zu haben und mich darauf zu bewegen. Ich verstehe mehr und mehr, was es bedeutet. Gerade habe ich einen 10-Lektionen-Kurs in der Bibelschule abgeschlossen über das Thema Königreich Gottes. Auch das hat Spaß gemacht, obwohl ich mich zum Teil wiederholt habe mit dem, was ich hier schon sagte. Kein Problem. Weißt du, dieses Königreich, in das wir hineinversetzt worden sind, wir sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt worden. Amen. Kolosser 1, 13 und 14. Wir müssen es verstehen. Das ist vielleicht wie wenn du auswanderst auf einen anderen Kontinent. Stell dir vor, du würdest deine Koffer packen, du würdest deinen Haushalt auflösen und nach Australien ziehen. Denkst du nicht, dass es einiges an Vorbereitung und einiges an Eingewöhnungsphase brauchen wird in Australien, bis du dich dort wieder so bewegen kannst, wie du es dir hier gewohnt warst? Leute, die einen solchen Schritt tun, jetzt im Fernsehen laufen ja manchmal solche Doku-Soaps, wo du dann sehen kannst, was genau passiert, wenn Leute nach Spanien gehen, nach Australien gehen, nach Schweden übersiedeln etc. Hey, diese Leute sind erst einmal, die verlieren den Boden unter den Füßen manchmal. Die sehen sich auf einmal nach der Schweiz oder nach Deutschland zurück und überlegen sich ihren Schritt. Bis sie dann Fuß gefasst haben, bis die Dinge anfangen zu laufen für sie, bis sie verstanden haben, wie das Leben dort läuft. Und weißt du, natürlich, es gibt viele Plätze auf dieser Erde, wo du hingehen kannst und wo es sehr ähnlich ist wie hier und trotzdem ganz anders. Ich kann mich erinnern, als ich damals von Schaffhausen nach Berlin gezogen bin, Mai, das war eine andere Welt. Das war etwas völlig Neues, etwas völlig anderes. Obwohl ich ein halber Deutscher bin, obwohl ich mich für einen besseren Deutschen hielt als manche Deutschen, vor allem auch was die Sprache anging, musste ich erfahren, dass ich noch längst kein Deutscher bin, sondern ein richtiger Schweizer in manchen Belangen. Meine Frau erinnert mich immer wieder einmal daran, dass ich ein echter Schweizer bin. Nun, es gab viele Dinge zu lernen. Wie läuft das dort in Deutschland? Wie läuft das in Berlin? Was muss ich tun, um einen Job zu bekommen? Wie muss ich mich bewerben? Wie muss ich eine Arbeitsbewilligung einholen? Und alles solche Dinge. Und ein Punkt in Bezug auf das Königreich, den wir unbedingt verstehen müssen, in Bezug auf jede Übersiedlung, könnte so sagen, ist, was herrscht hier für eine Währung? Wenn du aus irgendeinem unerklärlichen Grund darauf kommen würdest, in Australien mit Euro bezahlen zu wollen, da würdest du nicht sehr weit kommen. Wenn du mit Dollars bezahlen möchtest in Deutschland, kommst du ebenfalls nicht sehr weit. Jedes Mal, wenn du einen größeren Übergang planst oder vollzogen hast in ein anderes Land oder auch in ein anderes System, und das Königreich Gottes ist ein anderes System, dann musst du dir überlegen, was herrscht hier für eine Währung? Wie kann ich hier bezahlen? Wie komme ich hier zu den Dingen, die ich brauche für mein Leben? Wie kann ich es schaffen, hier wirtschaftlich auf einen grünen Zweig zu kommen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Gehst du mit mir eins? Und das Königreich Gottes hat etwas zu sagen zu diesem Thema. Jesus hat etwas zu sagen zu diesem Thema. Denn er möchte nicht, dass du dich in diesem neuen System bewegst und du hast keine Ahnung, wie kann ich hier bezahlen? Wie komme ich hier auf einen grünen Zweig? Wie bringe ich es fertig, dass die Dinge, die ich brauche, zu mir kommen? Und da schneiden sich viele ins Fleisch, da gehen viele in die Irre, weil sie meinen, ja, das muss ähnlich laufen, wie ich es von der Welt her kenne. Weit gefehlt. Im Königreich Gottes herrscht ein völlig anderes Währungs- und Finanzsystem als in der Welt. Lass uns einmal ein paar Verse anschauen, die von diesem Thema reden. Matthäus 6, Vers 33, eine sehr bekannte Stelle über das Königreich und wie die Dinge im Königreich laufen. Hier sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Oder anders übersetzt, trachtet aber zuerst nach dem Königreich Gottes, nach seinem Regierungssystem, nach seiner Herrschaft, nach der Art und Weise, wie er Dinge tut und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist eine Grundaussage, die Jesus hier macht, zur Währung und zum Währungssystem im Königreich Gottes. Wir haben das auch schon gesagt, das Königreich Gottes ist ein sehr indirektes System. Im Königreich Gottes ist es nicht so, wie es in der Welt manchmal läuft, dass du die Ärmel hochkrempelst und dich ans Werk machst. Und sagst, okay, wenn ich hier was erreichen will, dann muss ich mich anstrengen, dann muss ich mich bemühen, dann muss ich Dinge in Gang setzen, dann muss ich Dinge tun, damit etwas zu mir zurückkommt. Das Königreich Gottes ist ein indirektes System. Jesus sagt uns hier, wir sollen in erster Linie danach trachten, das Königreich zu verstehen, das Königreich in unserem Leben umzusetzen, das Königreich anzuwenden, das Königreich kommen zu lassen in unserem Leben und dann wird uns alles andere hinzugefügt werden. Es ist eine völlig andere Währung. Es sind völlig andere Werte, die Jesus uns hier nahelegt, dass wir damit arbeiten sollen, dass wir uns darauf einrichten sollen. Und dieser Vers, Matthäus 6, Vers 33, korrespondiert sehr stark mit einer Verheißung, die wir alle auch kennen, aus 5. Mose 28, Vers 2. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Die Verheißung lautet, alle diese Segnungen werden über dich kommen. Heißt das, du musst dich abmühen? Heißt das, du musst Werke tun? Heißt das, du musst arbeiten, damit die Segnungen kommen? Ist das mit Anstrengung verbunden, was das Wort Gottes uns hier sagt? Nein, sondern es ist dasselbe wie das, was Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Diese Segnungen werden über dich kommen. Mühelos. Indem du nicht nach diesen Dingen trachtest, sondern indem du nach dem System trachtest. Indem du danach trachtest, das Königreich Gottes besser zu verstehen und anzuwenden. So kommen die Dinge zu dir im Königreich Gottes. Und dann wirst du es auch erleben, dass sich diese Verheißung aus 5. Mose 28 für dich erfüllen wird, mehr und mehr. Ich habe es in den letzten Jahren ab und zu erlebt, dass Segnungen über mich kommen. Sie kommen manchmal von hinten, manchmal kommen sie von der Seite, manchmal kommen sie von vorne, aber sie kommen über dich. Mit anderen Worten, du hast sie nicht erwartet. Du hast nicht schon danach Ausschau gehalten, oh, wann geschieht jetzt das und das endlich? Nein, sondern es kommt über dich. Überraschend. Es fällt dir zu. Es wird dir hinzugefügt. Leicht, mühelos. Nicht, weil du die Hände in den Schoß gelegt hast und gar nichts getan hast, sondern weil du nach dem Königreich getrachtet hast. Das ist unendlich wichtig zu verstehen. Es geht um die Aneignung des Königreiches. Jesus möchte, dass wir das Währungssystem, das Finanzsystem verstehen, damit es für uns arbeiten kann. Lasst uns einmal ein bisschen ganz simpel anfangen hier. Und zwar, wir könnten ja sagen, oder man könnte unter Umständen der Meinung sein, dass man sich im Königreich Gottes Dinge kaufen kann, mit Geld. Ist gar nicht so abwegig, es gibt immer wieder Leute, die versuchen das in der einen oder anderen Form. Nun, in der Apostelgeschichte finden wir zwei Beispiele, die sehr gut zu unserem Thema passen. Ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht, und ein Beispiel dafür, wie man es macht. Und zwar das erste Beispiel möchte ich mit euch anschauen, wie man es nicht macht, in Apostelgeschichte 8, ab Vers 17. Hier heißt es, dann legten sie, die Apostel, ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich, den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Was ist das für eine Geschichte hier? Du denkst im ersten Moment, ja, das war damals. Auf so eine Idee konnte nur jemand kommen, der gerade sich aus dem Heidentum bekehrt hatte. Jemand, der davor schon ein Zauberer war. Jemand, der davor schon Dinge nicht auf die Weise Gottes getan hat. Er war halt noch nicht richtig geheiligt. Er war halt noch nicht wirklich erneuert. So denken wir manchmal. Aber die Neigung dazu oder der Versuch, dass wir uns Dinge kaufen möchten im Königreich Gottes, das ist manchmal gar nicht so weit weg und uns gar nicht so fremd, wie wir es vielleicht meinen. Die Kirchengeschichte ist voll, auch die jüngere Kirchengeschichte ist voll mit Leuten, die meinen, aufgrund ihres großen finanziellen Engagements in der Gemeinde, sie hätten etwas mitzureden. Oh, weißt du, Pastor, ich gebe diesen und jenen Zehnten, meinst du nicht, ich habe hier was zu sagen? Nein, entweder du gibst deinen Zehnten Gott und bist mit dem einverstanden, was er durch seine Leiterschaft entscheidet, oder du kannst deinen Zehnten behalten. Wenn du deinen Zehnten oder deine Opfergaben in die Gemeinde bringst, in der Meinung, dass dich das dazu berechtigt, mitreden zu können oder mitentscheiden zu können oder die Dinge so zu prägen, wie du es für richtig hältst, wie es manche tun, manche versuchen das, reiche Leute kommen in die Gemeinde, reiche Leute kommen und bieten sich an und sagen, hey, wir sind da, wir möchten gerne unterstützen, Pastor, wir stehen hinter dir. Manche Leute stehen so weit hinter dir, du kannst sie kaum mehr sehen. Manche Leute stehen zwar hinter dir, aber du fühlst dauernd das Messer im Rücken. Wenn das so ist und Leute kommen und meinen, sie könnten sich mit ihren Opfergaben oder sogar mit ihrem Zehnten, der Zehnte gehört Gott, etwas erkaufen, einen Sitz in der Gemeinde, müssen wir jetzt den Stuhl anschreiben mit deinem Namen, damit du hier deinen Stammplatz hast. Solche Dinge gibt es, versteht ihr? Gott sei Dank, in der Geschichte unserer Gemeinde habe ich das noch nicht erlebt. Halleluja. Das kann ich euch sagen, ich habe das noch nicht erlebt und ich möchte es auch gar nicht unbedingt erleben, weil es auch eine Versuchung damit verbunden. Wenn jemand kommt, wenn reiche Leute in die Gemeinde kommen, die mal locker 10.000 Franken dir geben wollen oder noch mehr Geld für bestimmte Dinge und dann aber das damit verbunden ist, dass sie meinen, ja, ich möchte auch mitreden. Das ist manchmal eine Versuchung, kann eine Versuchung sein, dann klar zu bleiben und zu sagen, komm, nimm dein Geld und dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Petrus hat hier ziemlich deutliche Worte gewählt, stimmt's? Petrus hat hier ziemlich klare Worte gesagt. Er hat nicht gesagt, du Simon, ich glaube, du musst mal ein bisschen Seelsorge zu mir. Ich glaube, du hast da ein paar Dinge noch nicht so ganz verstanden. Ich denke, wir müssen dir da ein bisschen Belehrung geben darüber, wie die Dinge laufen im Königreich Gottes. Nein, sondern er sagt ihm auf den Kopf zu, du bist voll bitterer Galle, dein Geld fahre mit dir ins Verderben dafür, dass du gemeint hast, man könne die Gabe Gottes kaufen. Nun lass uns das zweite Beispiel anschauen. Das zweite Beispiel, das sich ebenfalls in der Apostelgeschichte findet. Und ich möchte, dass ihr versteht, im Grunde genommen, der Unterschied zwischen dem, was diese beiden Leute tun, ist eigentlich gar nicht so riesig. Aber die Haltung, die dahinter steht, die Absicht, die damit verbunden ist, ist eine völlig andere. Apostelgeschichte 4, die Verse 36 bis 37. Hier lesen wir, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Nun, das war in der Zeit der Entstehung der Gemeinde. Und wir lesen in den Versen davor, dass das, was hier von Josef, von Barnabas beschrieben wird, viele getan haben. Viele verkauften, was sie hatten. Viele verkauften ihre Äcker, ihre Häuser und brachten den Erlös und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Von keinem ist hier die Rede oder keiner wird namentlich erwähnt, außer dieser Josef. Wenn wir das vergleichen mit dem, was Simon tat, könnten wir sagen, beide brachten Geld. Beide brachten Geld, der eine brachte das Geld mit der konkreten Absicht und in der Überzeugung, dass er sich damit ein Recht erkaufen konnte, den Heiligen Geist weitergeben zu können. Dafür brauchst du übrigens kein Geld, das kannst du auch so, wenn du im Heiligen Geist getauft bist. Jeder kann das. Halleluja, jeder kann anderen die Hände auflegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Barnabas, im Gegensatz dazu, er kam mit der lautesten Absicht. Bei ihm waren keine Hintergedanken verbunden. Er dachte nicht, ja, ich bringe jetzt da den ganzen Erlös von dem, was ich verkauft habe, und wer weiß, was mir daraus wird. Wer weiß, vielleicht sehen sie mich dann und setzen mich in Leiterschaft ein oder fördern mich. Nein, sondern er wird den Aposteln gesagt haben, tut ihr mit diesem Geld, was ihr für richtig haltet. Sie nennen ihn hier Barnabas, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Aber eigentlich bedeutet dieser Name nicht Sohn des Trostes, sondern Sohn der Ermutigung. Sohn der Ermutigung. Die Haltung, mit der Barnabas, mit der Josef diesen Erlös brachte und ihn vor die Füße der Apostel niederlegte, diese Haltung war reine Ermutigung für die Apostel. Nicht Trost, ja, uns geht so schlecht, braucht ein bisschen Trost. Nein, sondern Ermutigung, Auferbauung, Ermutigung. Wenn du deine Gabe in der richtigen Haltung bringst und in dem Moment, wo du sie gegeben hast, sie loslässt und keinerlei Absichten und Forderungen gegenüber Menschen damit verbindest, wirst du zu einem Kind der Ermutigung. Das ist ermutigend. Es ist ermutigend, wenn Menschen geben ins Königreich Gottes. Es ist sehr ermutigend, wenn wir die Geschichte unserer Gemeinde anschauen, wie das mit den Finanzen lief von Anfang an. Es ist ermutigend, wie schnell wir einen Pastor bezahlen konnten, wie schnell wir in größere Räume umziehen konnten, wegen eures Gebens. Wegen eures Gebens. Und weil niemand von euch gesagt hat, ja, ich gebe meinen Zehnten, aber ich möchte bitte ein Wörtchen mitreden, wenn es darum geht, wo wir hinziehen mit der Gemeinde und welchen Teppich wir auslegen und welche Lautsprecheranlage installiert wird und welcher Beamer gekauft wird. Niemand von euch hat das getan. Halleluja! Preis dem Herrn, ihr seid alles Kinder der Ermutigung. In diesem Sinn. Siehst du, hier haben wir zweimal eigentlich etwas Ähnliches, eine ähnliche Handlung, wenn man vom Materiellen ausgeht, mit völlig verschiedenen Absichten verbunden. Und meine These heute Morgen lautet, die Währung des Königreiches ist einerseits Verwalterschaft und an zweiter Stelle Geben. Das ist die Währung des Königreiches. Damit kommst du weiter. Nämlich indem du einerseits Dinge, Finanzen, Möglichkeiten, Ressourcen richtig verwaltest, dich als ein treuer Verwalter erweist und andererseits Freigebigkeit entwickelst. Ein fröhlicher, heiterer Geber bist. Nun lass uns das anschauen anhand des Wortes Gottes. Jesus hat ja an vielen Beispielen, hat er das Königreich erklärt, hat uns erklärt, wie das Königreich funktioniert. Und in Lukas Kapitel 16, die Verse 1 bis 8, nennt er uns, zeigt er uns ein Beispiel von Verwalterschaft. Lukas 16, die Verse 1 bis 8. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Graben kann ich nicht, bedeutet eigentlich nichts anderes als, ich bin kein Bauarbeiter, ich kann keine schwere körperliche Arbeit tun. Ja, ihr versteht das bitte richtig. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach, 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich möchte, dass ihr einige Dinge versteht aus diesem Gleichnis von Jesus. Es geht hier offensichtlich um Finanzen. Es geht hier um Schulden, aber es geht in erster Linie um Verwalterschaft. Jesus nennt einen Verwalter. Ein Verwalter, der es mit seiner Verwaltung nicht ganz so genau nahm, aber der sich dennoch als klug erweist, der dennoch seine Verwaltungskünste ins Spiel bringt, wo es darum ging, dass ihm die Verwalterschaft genommen würde. Nämlich indem er die Schulden der Leute, die bei ihm angeschrieben waren, reduzierte. Das ist eigentlich nichts anderes als Verwaltung. Verwalterschaft, ein weiser Schachzug, könntest du sagen. Und Jesus sagt hier etwas Bemerkenswertes über diesen Mann, nämlich der Herr lobte den ungerechten Verwalter, stell dir das vor, Jesus lobte einen ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Müssen wir uns das bieten lassen? Jesus, das ist aber ein Schlag in die Magengrube. Du sagst hier, die Söhne der Welt sind weiser. Im Umgang mit Finanzen, im Umgang mit Ressourcen. Sie sind weiser, was Verwalterschaft anbelangt, als die Söhne des Lichts gegenüber ihren eigenen Genossen. Was sagt Jesus hier mit anderen Worten? Er sagt damit, dass wir gute Verwalter sein sollen. Dass wir wissen müssen, wie wir mit dem, was uns anvertraut ist, umgehen sollen. Das ist ein Grundprinzip, wenn du das Finanzsystem oder das Währungssystem des Königreiches Gottes verstehen möchtest und anwenden möchtest. Erstens, du musst ein guter Verwalter sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel du im Moment hast. Es spielt keine Rolle, ob du ein Großverdiener bist oder ob du am Existenzminimum lebst oder sogar von Arbeitslosengeld dein Auskommen fristest. Spielt überhaupt keine Rolle. Was Jesus aber möchte von dir, ist, dass du anfängst, ein guter Verwalter zu sein von dem, was du im Augenblick hast. Damit fängt alles an. Du musst ein guter Verwalter sein. Und das ist Teil des Währungssystems. Wenn du diese Dinge verstehst, dann fängst du an, einzutreten in diesen Fluss, in diesen Strom von Segnungen und Finanzen, die der Herr dir eigentlich zugedacht hat. Wenn du sagst, ja, Verwaltung, das war noch nie meine Stärke, ich glaube, ich überlasse das anderen oder ich kümmere mich gar nicht darum oder du bist ein schlechter Verwalter, dann wird das, was du hast, nicht zunehmen. Es wird nicht zunehmen, es wird nicht anwachsen. Und ein Teil dieser Verwalterschaft ist, dass du gibst. Das ist damit drin. In Vers 9 heißt es, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Das ist ein sehr schwieriger Vers und ich möchte mich jetzt hier nicht auf die Auslegung jedes einzelnen Punktes dieses Verses einlassen, aber auf jeden Fall sagt Jesus hier, dass wir mit dem, was wir haben, dass ein Teil dieser Verwalterschaft darin besteht, dass wir uns Freunde machen mit dem, was wir haben. Das bedeutet mit anderen Worten, dass du andere Anteil haben lässt an deinen Segnungen. Du denkst, ja, wie kann ich denn das tun? Den Leuten um mich herum geht's ja gut. Nun, es geht überhaupt nicht um Kategorien von mir geht's gut oder mir geht's nicht so gut, sondern es geht darum, dass wir in diesen Fluss von Geben und Empfangen, von Verwalterschaft hineinkommen, dass wir diese Prinzipien anwenden. Warum hast du Hemmungen, jemanden zu segnen, der schon viel hat? Denkst du, es ist vergebliche Liebesmühe, wenn du jemanden, der schon reich ist, noch mehr gibst? Gemäß dem Wort Gottes nicht. Denn das Wort Gottes sagt uns ganz klar, wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Halleluja. Amen. Wisst ihr, ich habe mich auch manchmal bei dem Gedanken ertappt, wir sind ja Partner in verschiedenen Diensten, zum Beispiel auch bei Kenneth Copeland Ministries. Und nachdem wir einige Jahre Partner waren bei Kenneth Copeland Ministries, sein Magazin bekommen haben und auch schon dort waren und gesehen haben, wie dieser Dienst wächst und Hunderttausende von Partnern hat und Flugzeuge besitzt und riesige Gebiete, Ländereien besitzt mit Gebäuden, wo du denkst, das gibt's ja nur im Science-Fiction-Film. Wenn du das alles gesehen hast, dann habe ich mich manchmal bei dem Gedanken ertappt, dass ich gedacht habe, wieso sollte ich da noch was geben? Die haben doch schon alles. Oh, was ist das für eine knausrige, mickrige Einstellung. Und der Herr hat mich korrigiert. Der Herr musste mich korrigieren und mich neu dazu bringen und motivieren, weiterzugeben in diesen Dienst. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, sodass er die Fülle hat. Und weiterhin diesen Dienst auch tun kann und diese Outreaches tun kann auf der ganzen Welt mit dem Wort Gottes, mit Lehre, mit Predigteinsätzen und so fort. Weißt du, du kannst nicht sagen, ja, da habe ich jetzt genug, die sollen jetzt selber weiter schauen. Wenn alle so denken, dann kannst du dir an fünf Fingern ausrechnen, was dann schnell passiert. Ah, der Gemeinde geht es, glaube ich, recht gut. Die haben einen schönen Teppich, die haben ein schönes Mischpult, die haben jetzt einen Beamer, die haben dies und jenes, die haben eine schöne Cafeteria und der Büchertisch sieht auch recht prall aus. Ich weiß nicht, ob wir da noch geben müssen. Denen geht es ja gut. Was sagt der Herr, wird dich korrigieren. Wir sollten uns sowieso nie mit dem Stand zufrieden geben, wo wir gerade sind. Amen. Wenn wir keine Ziele, keine Vision mehr haben, die über das hinausreicht, wo wir gerade jetzt stehen, dann schlafen wir ein. Lukas 16, die Verse 10 bis 13. Lass uns das nochmals lesen. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Um was geht es hier? Hier geht es um nichts anderes als um Verwalterschaft. Wer im Kleinsten treu ist, der wird auch über vieles treu sein. Mit anderen Worten, das ist ein Maßstab, ein Prüfstein, den der Herr anlegt an unser Leben, ob wir treu sind in der Verwaltung des ungerechten Mammon. Nun, was ist der ungerechte Mammon? Warum nennt Jesus hier den Mammon ungerecht? Was ist überhaupt Mammon? Mammon war ein aramäisches Wort für Geld, für Besitztümer, für den Lebensunterhalt, das, was man braucht, um leben zu können, all dieses. Mammon war kein Götze. Mammon war nicht die Bezeichnung eines antiken Götzen. Deswegen ist eigentlich auch die Übersetzung hier falsch, wenn es heißt dem Mammon, denn der bestimmte Artikel steht hier gar nicht drin. Es geht nicht um eine Personifizierung des ungerechten Reichtums, sondern es geht um diesen Begriff als Ganzes, in allen seinen Unteraspekten, die er hat. Aber warum nennt Jesus den Mammon ungerecht? Ganz einfach deswegen, weil seine Verteilung oft ungerecht ist. Und weil wir verstehen sollen, egal wie viel von dem Mammon wir haben im Moment, das spielt gar keine Rolle, wie viel du im Moment hast, die Verteilung mag ungerecht sein. Du magst denken, ja, aber es ist ungerecht, dass ich so wenig habe und andere so viel, denn ich habe mich viel mehr abgemüht, ich habe viel mehr gearbeitet, ich habe viel mehr mich angestrengt. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern wichtig ist, dass du das, was du hast, richtig verwaltest. Dass du mit dem Kleinen, das du vielleicht hast, treu bist. Denn nur so, nur dann kann der Herr dich über mehr setzen. Und ich sag's euch, der ungerechte Mammon, der am Anfang so ungerecht erscheint, je mehr du das Prinzip und das System des Königreiches für dich arbeiten lässt, desto weniger ungerecht wird dieser Mammon mit der Zeit. Desto logischer wird dir das Ganze mit der Zeit werden. Desto machbarer und kalkulierbarer wird es sein, dass die Segnungen Gottes in dein Leben kommen. So dass du nicht mehr irgendwann sagen musst, ja, der ungerechte Mammon. Am Anfang mag er sehr ungerecht erscheinen, aber mit der Zeit, wenn du es lernst, das System für dich arbeiten zu lassen, wirst du die Segnungen haben. Dieses alles wird dir hinzugefügt werden. Diese Segnungen werden über dich kommen. Aber Jesus sagt hier noch etwas ganz Wichtiges. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun, diesen Vers haben viele falsch verstanden in der Richtung oder Hinsicht, dass sie gedacht haben, ja, alles, was mit Geld zu tun hat, ist von Grund auf böse. Ich soll nur Gott dienen. Und Geld brauche ich gar nicht. Das ist alles böse, das ist alles ungerecht. Dabei erinnert Jesus hier nur an das Grundprinzip des Systems, nämlich, dass wir zuerst nach dem Königreich trachten sollen. Sodass uns dann alles andere hinzugefügt werden wird. Der Mammon, und wir alle brauchen Mammon, sag mal, ich brauche Mammon, ich brauche Mammon, der Mammon wird dir hinzugefügt werden. Aber Jesus möchte nicht, dass du dir die Finger schmutzig machst, indem du direkt nach dem Mammon trachtest. Oh Mammon, ich brauche ein bisschen mehr Mammon. Das möchte Jesus nicht. Davor möchte er dich bewahren. Er möchte, dass du in voller Konzentration und voller Hingabe bei deinem Herrn Jesus Christus sein kannst und trotzdem nichts vermissen musst, was das Leben angenehm macht. Glaubt ihr, was ich euch predige heute Morgen? Oder ist es ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Nein, es ist das, was das Wort Gottes sagt. Und du denkst vielleicht, ja, aber ich bin so weit von der Realität dieser Dinge entfernt. Ich weiß nicht, wie das jemals bei mir Fuß fassen soll, Pastor Manfred. Nun, ich stand auch einmal an diesem Punkt. Und dann gibt es nichts anderes als treu sein im Kleinen. Dort anfangen, wo du jetzt gerade stehst. Nicht nach dem sehnsüchtig, nach dem Tag Ausschau halten, wo sich alles ändert, wo du im Lotto gewinnst oder was auch immer, sondern jetzt dich als guter Verwalter erweisen. Ein weiteres Gleichnis, das Jesus bringt in diesem Zusammenhang, ist das Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25 ab Vers 14. Ab Vers 14. Ich möchte hier nicht das ganze Gleichnis lesen, das ist ziemlich lang, aber damit ihr nur damit ihr versteht, dass es hier um das Königreich geht, möchte ich kurz anfangen bei Matthäus 25, 1. Und zwar sagt Jesus hier in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dann wird es mit dem Königreich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen. Also das folgende Gleichnis bezieht sich auf das Königreich. Und in Vers 14 fährt er mit einem neuen Gleichnis fort und sagt, denn es ist wie bei. Was ist wie bei? Das Königreich ist wie bei. Also der Gedanke, der Grundgedanke geht weiter. Es geht um das Königreich. Es geht um das System. Denn es, nämlich das Königreich, ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Ihr alle kennt dieses Gleichnis, deswegen möchte ich nur einige Highlights jetzt kurz rauspicken. In Vers 16 heißt es, sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Was für ein Bild für Verwalterschaft. Verwalterschaft. Dieser Knecht hier war ein guter Verwalter, hatte 5 Talente, was eine Unsumme bedeutet. Ich habe es jetzt gerade aktuell nicht ausgerechnet, aber es ist eine Unsumme, es sind x 100 Tagelöhne von Tagelöhnern der damaligen Zeit. Er nahm diese Talente und verwaltete sie. Nun, wir verstehen oft, wenn wir den Begriff Verwaltung hören, denken wir dann, ja, aufpassen, dass niemand etwas wegnehmen kann. Aber Jesus versteht unter Verwaltung etwas völlig anderes, nämlich das Ganze verdoppeln, das Ganze vermehren, das Ganze vervielfachen, damit arbeiten, was wir haben. Und kannst du dir vorstellen, dass der Knecht, der diese 5 Talente empfangen hatte, damit manchmal vielleicht sogar gewagte Dinge tun musste? Dass er mindestens 1 oder 2 von diesen 5 Talenten investieren musste, um dann wieder 2, 3, 4, 5 neue zu bekommen. Das ging nicht einfach so mit dem Sparbüchli, sondern er muss irgendwelche Geschäfte getätigt haben. Er muss irgendwelche Handelsgeschäfte oder Dinge getätigt haben, sodass dieser Gewinn zu ihm kam. Nun, was tust du mit den Talenten, die du bekommen hast? Was tust du mit deinen finanziellen Möglichkeiten? Denkst du nur an dich? Denkst du nur daran, oh, ich will mein Schärflein zusammenhalten? Oder denkst du in Kategorien von, was kann ich mit dem, was ich habe, tun, damit es sich vermehrt? Und versteht mich richtig, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen gewagten Finanzgeschäften. Wenn ihr solche Dinge tun wollt, dann fragt bitte vorher Stefan Kipfer. Der arbeitet nämlich in dem Bereich und kennt sich da aus und hat wahrscheinlich auch schon einiges gehört und gesehen diesbezüglich. Bevor ihr irgendwelche gewagten Finanzgeschäfte tätigen wollt, bitte wendet euch an ihn. Wir haben einen Fachmann in der Gemeinde. Nein, sondern ich rede davon, wie können wir das, was wir haben, einsetzen für das Königreich, sodass etwas mehr daraus entsteht. Die Verse 20 und 21. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Dieser Knecht, der die 5 Talente dazu gewonnen hatte, bekam das Lob seines Herrn. Ging ein zu dem Freudenfest seines Herrn. Er bekam die Bestätigung, das Siegel seines Herrn. Gut gemacht, du treuer Knecht. Du hast gut verwaltet. Und dann lesen wir aber von diesem traurigen einen, der das eine Talent empfangen hatte und es vergrub, in Vers 18. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Und bitte nehmt es mir nicht übel, aber wie nahe sind wir doch manchmal an dieser Haltung? Oh ja, aufpassen, dass nichts verloren geht. Keine großen Risikos oder Wagnisse eingehen. Nur ja nicht zu viel geben, es könnte ja dann für mich nicht mehr reichen. Niemals an die Grenze gehen mit deinem Geben. Niemals so viel geben, dass es weh tut. Gleicht das nicht genau dieser Haltung? Ein Loch in die Erde graben, das Ganze verstecken und hoffen, dass die Mäuse es nicht fressen. Und hoffen, dass es noch da ist, wenn der Herr zurückkehrt. Wenigstens das, was ich selber empfangen habe, möchte ich ihm zurückgeben können. Der religiöse Sinn würde sagen, gut gemacht. Aber Jesus sagt, schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Falsch. Du hättest das Ganze zu den Wechseln bringen sollen. Wenigstens. Wenigstens, was ist das für ein Bild? Wiederum Verwalterschaft. Denn was tun die Geldwechsler mit dem Geld, das du ihnen bringst? Sie verwalten es. Sie schaffen ein wenig Gewinn für dich, sodass du das Ganze wenigstens dann mit Zinsen zurückgeben kannst, so wie Jesus oder der Herr hier es dann auch sagt. Sein Herr aber antwortete, Verse 26 bis 29, und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Oh Jesus, ist das nicht ungerecht? Der Arme. Jetzt nehmen sie ihm sogar noch das Wenige weg, was er hatte. Ist Jesus ungerecht? Nein, Jesus ist gerecht. Und diese Prinzipien, wenn wir sie verstehen, dann werden sie für uns arbeiten und wir werden nicht die Betrogenen sein. Und ganz nebenbei, weißt du, was das Problem dieses einen Mannes war? Das Problem war, dass er ein falsches Bild seines Herrn hatte. Dass er seinen Herrn für jemanden hielt, der einsammelt, wo er nicht gesät hat, stimmt ja gar nicht. Das stimmte ja gar nicht. Amen, das war eine Lüge. Das war die Unwahrheit. Denn er hatte ja ausgestreut. Ein Talent, 3 Talente, 5 Talente, Unsummen für damalige Zeiten hatte er seinen Knechten überlassen. Er hatte Vertrauen bewiesen gegenüber seinen Knechten. Dieser Mann hat ein falsches Gottesbild, könnten wir sagen. Er hat ein falsches Gottesbild. Was hätte er tun können, um dieses falsche Bild loszuwerden? Er hätte hingehen sollen zu seinen Mitknechten und sie fragen sollen, du, wie machet ihr da? Was ist bei euch anders, dass ihr so mühelos eure Talente einsetzen könnt, um neue dazu zu gewinnen? Was ist bei euch anders? Was habt ihr für ein Bild eures Herrn, dass euch das so leicht fällt? Das hätte er tun sollen und nicht hingehen und ein Loch graben. Nun, der zweite Aspekt, wie ich schon sagte, der Währung des Königreiches ist geben. Und eigentlich ist es ein Unteraspekt der Verwalterschaft. Geben. Lukas 6, Vers 38. Hier sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Dieser Vers ist beinahe selbstredend. Da muss man gar nicht viel erklären. Aber ich möchte wenigstens, dass ihr versteht, dass diese Aussage von Jesus ein Teil des Finanzsystems des Königreiches ist. Sehr vieles von dem, was Jesus gesagt hat in den Evangelien zu seinen Schülern, war in Bezug auf das Königreich. Er wollte, dass sie das Königreich verstanden. Er wollte, dass sie Anteil bekämen am Königreich. Er wollte, dass sie verstehen, wie das Ganze läuft. Und deswegen sagt er ihnen, gebt und es wird euch gegeben werden. Nicht nehmt und ihr werdet noch mehr empfangen, sondern gebt und ihr werdet empfangen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Seid großzügig, gebt weg, lasst andere Anteil haben an dem, was ihr selbst habt. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ein großes Vorbild in diesen Dingen ist für mich meine Frau. Ich habe das jetzt wieder beobachten können während der Zeit, wo Pastor Leonid und seine Frau hier waren. Katharina hatte keine Mühe, Leonid und Tanja zu segnen über alle Maßen. Finanziell, mit materiellen Dingen, also alles, was sie gebraucht haben. Ich denke, sie sind in einer Haltung wieder weggegangen der großen Dankbarkeit. Und ich musste manchmal auf die Zähne beißen gegenüber der Großzügigkeit von Katharina. Und der Herr hat mich belehrt und mich ertappt. Darin, dass ich hier einen Mangel habe, dass ich noch zu wenig freigebig bin, dass ich zuerst an mich denke, wenn ich etwas bekomme und nicht an die anderen. Falsch. Der Herr denkt an dich, du musst nicht an dich denken, der Herr denkt an dich. Sag mal, der Herr denkt an mich. Der Herr denkt an mich, er wird mich versorgen. Er wird mich versorgen, überfließend, überfließend mit mehr als genug. Mit mehr als genug. Dann, ich möchte euch noch 2 Verse vorlesen in Bezug auf das Geben. Apostelgeschichte 20, die Verse 25 und 35. Paulus redet hier zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, seine Abschiedsrede ihm gegenüber. Und er sagt, und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Siehst du, Paulus hat das Königreich gepredigt. Was hat Paulus getan in Ephesus? Zusammengefasst könnte man sagen, er hat das Königreich Gottes proklamiert und erklärt und gelehrt. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Nun, das Interessante an diesem Vers ist, dass du ihn nirgends in den Evangelien liest. Der kommt gar nicht vor. Das muss etwas gewesen sein, mündliche Überlieferung, die Paulus mitbekommen hat. Dass Jesus gesagt hat, und ich glaube, dass er es tatsächlich gesagt hat, es steht im Wort Gottes, geben ist seliger als nehmen. Bringt das nicht die Haltung von Jesus zum Ausdruck, die wir studiert haben mit all dem, was wir jetzt studiert haben? Verwalterschaft, Anteil haben lassen andere an deinen Gütern, geben, damit dir gegeben wird. Das ist die Haltung Jesu, geben ist seliger als nehmen. Und damit, wenn du diese Dinge verstehst und umsetzt, bist du mittendrin im Finanzsystem des Königreiches Gottes. Dann bist du mittendrin in diesem Währungssystem. Dann weißt du, mit welcher Währung du bezahlen musst im Königreich. Nun bitte vergebt mir diese Wortwahl. Wir müssen in dem Sinne nicht bezahlen im Königreich, aber dennoch gibt es Dinge, die nicht passieren werden für uns, wenn wir nicht anfangen, das System umzusetzen. Du wirst so einen Grundsegen haben, weil der Herr dich liebt und weil du errettet bist und weil du in den Himmel gehst und weil du geschützt bist vor dem Teufel und seinen Anläufen und all das. Aber wenn du mehr möchtest, dann musst du anfangen, das System umzusetzen für dich. Epheser 4, Vers 28, mein letzter Vers, hier sagt Paulus, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Hat jemand unter euch schon mal gestohlen? War jemand ein Dieb, bevor er zum Herrn gekommen ist? Ich war ein Dieb, bevor ich zum Herrn gekommen bin. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommen kann. Was steht hier? Damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Das ist das Ziel und der Zweck dessen, dass du arbeitest. Nämlich, dass du das System des Königreiches, welches besteht in Verwalterschaft und in Geben, umsetzen und für dich arbeiten lassen kannst. Ist das zu simpel oder ist es zu schwierig? Nein, sondern wir können diese Dinge tun. Der Herr bringt uns diese Dinge nahe, weil wir sie tun können. Der Herr überfordert uns damit nicht, sondern er sagt, wenn wir heute anfangen, gute Verwalter zu sein, wird das, was wir verwalten, wird zunehmen, wird größer werden, wird anwachsen, wird hinwachsen zu Summen, die du dir vielleicht gar nicht erträumt hast. Katharina sagt mir immer wieder einmal, wie viel Geld sie im Monat ausgibt, in Anführungszeichen. Was für Summen durch ihre Hände gehen. Carla, du siehst das auch, gell? Im Zusammenhang mit der Gemeinde und im Zusammenhang auch mit unseren privaten Finanzen. Nun, versteht das richtig, nicht Geld ausgeben im Sinne von, wir kaufen uns irgendwelches Zeug, sondern Geld im Sinne von Umsatz tätigen. Wenn du treu bist im Kleinen, der Herr mag dich über Großes umsetzen. Ich glaube, dass der Herr danach trachtet und sich danach sehnt, Christen über mehr einsetzen zu können. Aber das bedingt, dass wir anfangen mit der Treue im Kleinen. Und darüber hinaus hat Jesus gesagt, wenn wir mit dem Fremden treu sind oder nicht treu waren, wer wird uns dann das eigene geben? Mit anderen Worten, die Finanzen sind nur ein Bild für etwas viel Besseres, viel Größeres, viel Wirksameres. Und man könnte sagen, wenn du es nicht gelernt hast, mit dem Kleinen, mit dem Unbedeutenden, mit dem ungerechten Mammon treu zu sein, wer wird dir dann die Salbung geben? Wer möchte dann, dass du in der Salbung dienst? Damit du in der Salbung genauso untreu sein kannst wie mit dem Geld? Oh nein, davon haben wir genug gesehen im Leib Christi. Deswegen Lasst uns unsere Hausaufgaben machen. Lasst uns anfangen, das System umzusetzen für das Königreich Gottes, aus dem Königreich Gottes und für uns. Amen. Amen. Amen.